Doch du hältst nur aus. Sie glauben, du weißt, doch du zählst nur auf. Ein Schlüssel im Dunkeln, sie glauben, du ziehst. Du tust, was du musst, und sie glauben, dass du willst. Du sagst ja, doch du meinst nein. Du sagst ja, doch du meinst nein.
We'll be right back. gehören uns allen gehören. Und jeder wird haben, was er braucht.
Slow down. Part of the master plan. Thank you. Sicherheitsordnungsrecht. Und da könnten sie dann mal anfragen, seit wie lange und was passiert jetzt da vielleicht? Habt ihr da eine Lösung und ist der Eigentümer auch mal mit einbezogen?
Oh, Schlachthofgelände will ich wissen, was da los ist, kann ich alles mehr anfordern.
Und wenn dann Stadt Erfurt sagen würde, darauf möchte ich einfach nochmal hinaus, wenn die Stadt Erfurt sagt, nö, kriegen Sie nicht, Herr Rose, und Sie sagen aber, das eskaliere ich jetzt, dann schreiben Sie mir.
Ach so.
Und ich habe eine Vermittlungsfunktion in Thüringen, gehe auf die Stadt zu und ich bin jetzt mal ganz dreist, ich sage jetzt mal zu 90%, kriegt es meine Mannschaft auch hin, in einem Vermittlungsverfahren mit einer guten Kommunikationskultur sowohl dem Bürger die Information zu verschaffen und der Stadt ein gutes Gefühl auch mit zum
Business. Und das gute Gefühl ist ja oft wichtig für dieses Vertrauen in den Staat und die Institutionen, selbst wenn dann rauskommt, naja, es ging gar nicht anders, aber das Gefühl, ich habe ein Recht, das zu erfahren, ich wende mich an jemanden und werde gehört, das ist ja schon mal unheimlich viel, also deswegen ist es doch wertvoll.
Ich finde das wertvoll und das, was Sie ja gesagt haben, wenn dabei auch rauskommt, das war falsch oder das war ein Fehlverhalten oder das war hier nicht in Ordnung, es war durch einen Gemeindebeschluss nicht gedeckt etc. etc. Ist das auch ein Befund, mit dem man dann wieder weiterkommt? Mhm. Also es muss ja nicht nur was Positives an der Information bei rauskommen, es kann natürlich auch ein weiterführendes eine negative Information, mit der man dann wiederum weitere Kreise zieht. Und ich bin davon überzeugt, dass das genau das ist, wenn man über Fakten spricht und nicht nur über Gefühle, sondern über Fakten spricht, dass die Information der Ausgangspunkt ist und das wesentliche Element für demokratische Diskurse.
Wenn das dann aber zu positiven Gefühlen führt, weil ich nämlich den Eindruck habe, faktenbasiert, ich werde gehört, ich kriege Informationen, es ist ein Prozess, es ist ja wieder ein gutes Gefühl. Jetzt nochmal zu den der schizophrenen Funktion, die Sie ja haben. Der eine Tino muss sich um den Datenschutz kümmern und der andere um die Informationsfreiheit. Ja. Das steht ja oft im Widerspruch.
Ja, ein bisschen schon.
Der eine Tino sagt, ja, Informationsfreiheit, Transparenz, alles transparent. Und sagt der andere Tino, stopp, Moment, da muss aber was geschwärzt werden. Wie kriegen Sie dieses schizophrene Ding hin oder ist es gar nicht so? Oder
ist es einfach nur ambivalent? Also ganz, ganz pathologisch schizophren ist es wahrscheinlich nicht, aber es steht sich tatsächlich immer ein bisschen diametral gegenüber, weil sie natürlich, hau raus die Information, welche Namen stehen da drin, ist ein Gegensatz zu dem. Ich glaube, ich halte das nicht wirklich für einen Zielkonflikt, das ist ja gesetzlich auch so gewollt, auch in Thüringen. Ich denke, das befruchtet sich eher, dass man in die eine wie in die andere Richtung denkt. Man hat natürlich klassische Ausschlusstatbestände oder Tatbestände juristischer Art, wenn es um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geht oder im Bereich Sicherheitspolitik international zu verordnen ist. Dann wird man das miteinander ausbalancieren, deswegen auch diese Vermittlungsfunktion. Aber es ist ursprünglich von der Grunddenke immer mal ein Thema gewesen, was sich nicht immer ganz schlüssig gegenübersteht. Ich denke, ich schaffe das hier ganz gut zu spielen in Thüringen auch. Auch meine Kollegen auf der Bundesebene oder auch auf der Länderebene kriegen das ganz gut hin. Aber es ist ein größerer Aufwand natürlich. Und solche Plattformen eben wie Frag den Staat, ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, das ist die Transparenzanfrageplattform. Da gehen dann diese automatisch generierten Anfragen in die Ministerien. Das kann man auch sich im Netz mal anschauen. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, was da gefragt wird. Und in der Regel geht das auch durch, wird auch beantwortet. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann ist eben das Vermittlungsverfahren da.
Gibt es die Chance, dass es irgendwann mal gebührenfrei ist oder ist das eine Illusion, weil es ist ja verursacht Kosten und die müssen gedeckelt werden?
Also um da nochmal hart einzusteigen, also die einfache Auskunft, in Anführungsstrichen, die ist kostenfrei in Thüringen. Ja. Was ist einfache Auskunft? Für mich wäre das, Verwaltungsmitarbeiter braucht keine Viertelstunde für den Brief, holt da aus dem Drucker drei Sachen raus, tütet ein, ab, schickt die E-Mail. Oder das ist für mich sehr, sehr einfach. Sobald mehr und sobald es systematischer irgendwie vorbereitet werden muss, gibt es Gebührensätze natürlich, da kostet dann der HD-Dienst, also der höhere Dienst, aller 15 Minuten so und so viel Euro, der mittlere Dienst kostet so und so viel Euro. Da gibt es aber dann die Grenze von 500 Euro maximal für diese Kosten. Für Gebühren, für Kosten im Bereich Kopiekosten und also praktisch Sachmittel und nicht nur die Person, die dahinter noch was arbeiten muss, da gibt es noch keinen Deckel. Da gibt es eine Verwaltungskostennote sozusagen, eine Grundlage. Das muss man sich anschauen, ob es da mal Ausreißer gibt und dass man da vielleicht nochmal auch den gesetzlichen Ansatz nimmt, das zu regulieren. Aber sonst... Also da halte ich in Thüringen wirklich auch die Verwaltung, hohe Stück auf die Verwaltung. Das haut man jetzt nicht mit Riesenkosten weg und sagt, komm, immer 500 Euro. Nee, nee. In der Regel schaut man sogar, dass es eine einfache Auskunft ist und damit kostenfrei.
Ja, das heißt, eine Initiative kann dann möglicherweise auch Geld sammeln, dass man sagt,
ja, die Kosten, das passiert auch.
Wir haben letztes Mal auch über KI gesprochen. Wenn jetzt demnächst KI in den Thüringer Ämtern Entscheidungen treffen oder vorbereiten, wie können wir dann eine Transparenz garantieren, wenn wir vielleicht gar nicht mehr verstehen, warum ein KI-gestütztes System irgendwas vorsortiert, aussortiert? Haben wir da mit einer Problemlage zu tun, die dem Transparenzgesetz oder deinem Transparenzgedanken entgegenwirkt? Ist es so ein Endfeind, die KI-gestützte Entscheidung?
Also ob es ein Endfeind ist, glaube ich jetzt nicht. Man kann auch argumentieren, dass KI im Bereich der Transparenz vielleicht sogar förderlich ist. Also dass eine KI in der Thüringer Verwaltung den Auftrag hat, bitte streiche alle Namen raus, zack, 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 stellt es in die Plattform ein. Das ist der Befehl.
Ah ja.
Und alles, was dann reinkommt, geht entsprechend durch dieses System. Man muss natürlich nochmal drüber schauen. Das, was Sie ansprechen, ist für mich jetzt natürlich auch ein Thema Gefahrbetrachtung. Und es ist so, dass man im Bereich von KI-Training in verschiedenen Phasen eben nicht abschließend weiß, wo geht die Reise hin und was findet dort technisch statt. Das ist die sogenannte Blackbox. Das ist auch kein Geheimnis. Wenn ich etwas erklären muss, also dem Bürger, was passiert da, der stellt den Antrag oder ich soll ihm das erklären und ich kann es aber gar nicht abschließend erklären, ja, dann haben wir natürlich einen Zielkonflikt. Wenn der Staat das dann nicht erklären kann, was er selber vielleicht eingekauft hat, dann ist das mal ein Ausgangspunkt, der ist nicht fein, aber den Punkt würde ich eher in Bereichen des Datenschutzes verorten, aber auch von Nachhaltigkeit, digitaler Souveränität, das sind Themen, die fließen irgendwo in einer modernen Gesellschaft zusammen, aber die sind für mich eher dem Datenschutzrecht, dem IT-Recht sozusagen.
Wir wollen ja nicht nur über Informationen Freiheit reden, aber es ist schon ein Thema, was Sie umtreibt und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Transparenz, sind wir auch wieder bei Transparenz von KI, zu schauen, wie funktionieren die Algorithmen.
Ja.
Und wenn ich diese Tools einsetze, auf welcher Plattform basieren die, wo sind die Server?
Maßnahmen ergreife ich zum Beispiel, welche Maßnahmen ergreife ich denn, um gegebenenfalls vortrainiertes Zeug nicht in der Rechtsverletzung größer werden zu lassen? Das sind die sogenannten Mitigation Measures, würde man was da jetzt englischsprachig. Mitigation Measures.
Was ist das?
Das sind einfach Handlungen, dass wir überlegen, kann ich hier einen Filter vorsetzen, da einen Prozess einbauen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt im Prompt raus, doch ein Klaradapter und dann kann ich die Rechtsverletzung nicht vergrößern. Das ist ein englischer Begriff, den wird man im EU-Recht dann entsprechend auch finden. Also wir haben gerade, es ist viel los im Datenschutz. Also letzte Woche kam noch mal ein ganz neuer, das nennt sich der Omnibus. Ja, es klingt spannend, ist aber kein Bus. Es ist aber eine Schnellebene im Recht, viel zu verändern. Und die EU möchte ganz viel verändern. Wir bewerten das gerade noch nicht, haben es noch nicht abschließend. Es wird diese Woche auch passieren im Datenschutzrecht, aber auch mit welchen Auswirkungen das im digitalen Allgemeinen zu fassen ist. Passiert sehr, sehr viel. Man kann nicht mit so einem Omnibus alles verändern. Das ist eher so redaktionelle Kleinigkeiten, aber nicht den großen Wurf. Ich befürchte, man möchte den großen Wurf wagen. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Das ist so das, was in den nächsten Wochen definitiv mitkommen wird in dem Bereich. Und dann kann man auch noch mal schauen, KI, Transparenz, wie wirkt das jetzt nochmal zusammen? Man hat im Omnibus, im DSGVO-Teil vor, eine Rechtsgrundlage zu schaffen für das KI-Training. So wie ich das jetzt verstanden habe und gesehen habe, auch vom englischsprachigen Wording, wäre mir das beispielsweise zu weit. Das ist wie eine Flutung. Auf der anderen Seite müssen wir weiterkommen, weil ja auch alle Anfragen in diese Richtung gehen. Wie können wir arbeiten mit KI? Dazu kommt noch eine Zuständigkeitsdiskussion seit einem Jahr. Es gibt einen Entwurf eines Bundesgesetzes, den ich klassisch für europarechtswidrig halte. Stillruht der See momentan. Es ist eine Zuständigkeit bei der Bundesnetzagentur vorgesehen für KI-Themen. Ich sehe aber insbesondere im Bereich von Polizeiarbeit, Schularbeit eher eine Ebene bei mir. Das diskutiert man gerade noch. Das ist meine Kollegen und ich sehen das relativ eindeutig. Gut, aber das ist auch das Thema. Andere sehen es dann anders eindeutig. Wir werden abwarten, was passiert. Es ist Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Also der Herbst es da Veränderungen oder was da so kolportiert wurde, ist jetzt der Frühling. Auch dort muss man sagen, Digitalisierung, die Themen, die hier angegangen werden.
Rasant,
oder? Man muss Mannschaften bilden, man muss schneller werden, glaube ich, nach wie vor, um das mitzukriegen.
Ja. Mhm, ja. Das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall noch beschäftigen wird in einer rasanten Geschwindigkeit. Nochmal zurück zu dem Transparenzjahr, was schon passiert ist. Da gab es ja Werkstätten, es gab Ergebnisse und Sie haben sich ja auch um die Kommunalparlamente gekümmert. Ich habe schon angesprochen, Ziel sind, dass Sitzungsprotokolle sollen öffentlich sein. Es gibt Rathäuser, wo ich immer noch ins Rathaus pilgern muss, um zu erfahren, warum der Gemeinderat diesen das gemacht hat.
Ja.
Müsste das nicht Vorgabe sein? So, also ich finde es ja in Erfurt ganz auch nicht ganz optimal, aber es ist doch relativ vorbildlich, dass ich das alles runterladen kann. Sollte das nicht verpflichtend sein in ganz Thüringen?
Ja, aber dafür müsste das Gesetz angepasst werden, gerade auf die Kommunalebene. Das ist der Fehler dabei. Ich kann mir nur, Sie haben einen wichtigen Punkt genannt. Schauen Sie sich mal an, wann die Gemeinderatssitzungen teilweise stattfinden. Abends 19, 20 Uhr. Wenn man da zwei, drei Kinder hat, nebenbei noch irgendwas macht, wird man nicht teilnehmen können. Kann ich mir das aber besorgen oder mich sogar vielleicht sogar noch mit über einen Stream beteiligen irgendwie, dann habe ich doch eine ganz andere Wechselwirkung.
Absolut.
Erreiche ich denn dort? Und das ist doch der Punkt. Also es muss im Angebot attraktiver werden. Sie haben gesagt, 2025, genau, da gab es schon Entschließungen, also mehr Transparenz und Open Data nach der Bundestagswahl. Wir haben Transparenz bei Wahlregelung, wollen wir klarer regeln. Ich war auch mit Herrn Dr. Poppenheger im Gespräch, ist leider verstorben.
Ja.
Es war ein ganz wunderbares Gespräch an der Stelle. Wir sehen dort eine gesetzliche Lücke. Ich aus meiner Brille heraus sage natürlich, Wahlleitung, der Bürger wird maximales Interesse haben, was benutzt man da für Software bei so einer Durchführung einer Landtagswahl, was sind die Themen und man hat sich dort, das ist aber auch nicht nur eine Meinung in Thüringen, sondern auch bundesweit, sehen die Wahlleitung das etwas anders und wir wollen dort eine gesetzliche Kodifizierung und genau das ist diese Arbeit. Wir schreiben dann diesen Schluss, der durchläuft unser Gremium, der wird gelesen draußen. Das ist etwas, worauf man den Finger sozusagen dann auch hebt. Und das, was Sie auch gesagt haben, im Protokolle öffentliche Sitzung ist für mich sehr, sehr wichtig. Und da glaube ich, ist es immer eine proaktive Bereitstellung nach Artikel 5 Transparenzgesetz in Thüringen für den öffentlichen Teil dabei. Ja, und sonst, wir haben viele, wir haben auch eine internationale, also zum Internationalen Tag der Informationsfreiheit, ich glaube im September war das, auch nochmal eine Pressemitteilung raus. Sie müssen das Thema immer hochhalten. Also
ja, deswegen das Jahr und da wird da ein bisschen
genau, das ist das Jahr. Ich habe den Vorsitz einfach das rotiert ja sozusagen auf der Bundes-Ländesebene. Bayern hat und Niedersachsen, die sind nicht dabei, die haben keine Transparenzgesetze. Ich hoffe, dass sich das ändert, die sind jetzt nochmal außen vor. Alle anderen Bundesländer haben das teilweise ein bisschen unterschiedlich und da kommen wir dann immer zusammen. Und alle, die Sie jetzt am Mittwoch live in Erfurt treffen, sind die Landesdatenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten der anderen Bundesländer und eben auch vom Bund. Und deswegen ist es so hochkarätig besetzt. Da kommen die Chefs zusammen und diskutieren. Also mit Blick zum Beispiel wollen wir eine Entschließung treffen, privat finanzierte Forschung an Hochschulen muss transparenter werden. Dass sich da eben auch an der Stelle Klarheit ergibt. Und wir haben, das werden wir mal sehen, vor, vielleicht auch noch eine Entschließung im Bereich Veröffentlichungspflicht von Gerichtsentscheidungen einzuführen.
Ah.
Also
da ist
dort,
der Professor Rossi, der ist der
Experte. Der ist auch dort, ja. Der ist auf dem Transparenzmarkt ein Schwergewicht.
Das genau. Ist ja interessant, wenn der Experte auch gut erklären kann, was er kann. Der hält den Impulsvortrag und gibt so einen wissenschaftlichen Einblick in die Dynamik des Informationszugangsrechts und beleuchtet ein bisschen die rechtlichen Herausforderungen und Chancen für eine transparente Verwaltung. Also das kann ich mir anhören, diesen Vortrag. Er kommt von der Universität Augsburg. Und dann geht es um Drittmittelforschung. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, was das jetzt für mich, wie interessant das für mich ist. Gerichtsentscheidungen, Veröffentlichungspflicht für Gerichtsentscheidungen sollen eingeführt werden, ist so eine Forderung.
Ja.
Was macht jetzt die Drittmittelforschung in der Informationsfreiheit?
Auch dort also, haben Sie
was hat sich da verirrt?
Auch dort haben Sie im Ergebnis her, es ist ein staatlicher Rahmen, ja, und die Frage ist auch natürlich, ob Universitäten immer im Anwendungsbereich unterfallen, aber wenn dort private Forschung staatliche Elemente einkauft, in Anführungsstrichen, dann ist das auch eine Sache für die Transparenz. Das werden wir sehen. Also das sind alles ja Vorhaben. Ob wir dann die mit Einstimmigkeit die Entschließung auch über die Ziellinie bekommen, werden wir sehen. Ich bin natürlich maximal daran interessiert. Und wir haben dann auch eben das auf der Tagesordnung so etwas wie ein Corporate Design, weil auch dort haben wir gemerkt, wir müssen nach außen hin vielleicht nochmal sichtbarer sein. Und da brauchen sie ein schönes Zeichen, eine schöne Marke, schönes Bildchen. Das wird dann auch ein Thema mit sein. Bericht des Vorsitzes wird nochmal aus dem gesamte Jahr beleuchten und eben und dann auch die Entwicklung des Bundes und der Länder. Das ist dann auch für mich der spannende Punkt, von den anderen Ländern nochmal zu hören, was ist da so los?
Also ich frage mich jedes Mal, wenn man das ist das mit den Bundesländern, mit den einzelnen, die mit den Bundesländern, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ist das ein Weg oder ist nicht doch der Zentralismus, zentrale einheitliche Regelung bundesweite nicht besser als der Föderalismus, der manchmal vielleicht auch bremst, oder ist das eher so eine Sehnsucht nach einfachen Antworten?
Also ich bin, ohne das jetzt abschließend beantworten zu können, also ich bin und zu wollen, ich bin ein Freund des Föderalismus, weil ich glaube, da kommt die größte, bestmögliche pluralistische Befruchtung irgendwie zusammen. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, und das ist Verfassungsrecht, das ist nicht das, was ich mir nur privat ausdenke, das ist die verfassungsrechtliche Grundstruktur aus dem Grundgesetz. Ich habe aber auch in der Zeit, in der ich jetzt im Amt bin, wahrgenommen, dass es Projekte gibt, die machen keinen Sinn, über eine föderalistische Struktur auszurollen, sondern dort ist beispielsweise eine Datenverarbeitung, die stoppt nicht an der hessischen, thüringischen Landesgrenze. Nein, die fliegt da einmal rüber bis NRW oder bis ins Saarland oder sowas. Und da muss man natürlich Themen analysieren, die andere Bundesländer auch haben. Da kann man Synergien treffen oder Synergien erarbeiten. Im Datenschutz heißt es immer EFA, also einer für alle Prinzip. Das ist eine Möglichkeit, eben sozusagen einer erfindet und die anderen kaufen nach oder ein. Daher glaube ich, dass das eher förderlich ist schon. Es gibt Bereiche, die muss man sich mal anschauen, ob es wie im Kultusbereich, gewisse Dinge kann man, glaube ich, gar nicht mehr nur aufs Land bezogen, sondern große Lösungen, Schule, KI, da braucht man eine gesamte Betrachtung für die Nation, so offen bin ich.
Ja, und dann geht es einfach mit Europa weiter.
Also und eigentlich ja auch Europa weiter.
Eigentlich muss man es europaweit denken und das ist das die Schwierigkeit der Balance, zu sagen, es gibt wichtige Sachen, die müssen in der Kommune vor Ort entschieden werden, auch thüringweit, aber es gibt Dinge, die muss man europaweit, Wunsch natürlich weltweit, aber zumindest europaweit regeln. Das immer wieder auszudifferenzieren, ist eine harte Aufgabe, oder?
Ja, aber es gilt halt auch dort, auf Basis bestehender europäischer Verträge, auf Basis Primärrecht, Sekundärrecht, spielt Europa im Gesetzgebungsrahmen natürlich eine zentrale Macht. Man kann darüber diskutieren, ob Europa von der Umsetzung nicht eher zu langatmig und zu schwer ist. Ich habe das Gefühl, um das ganz vorsichtig auszudrücken, als zum Beispiel jetzt das Digital Service, der digitale Service Act gekommen ist, Plattformregulierung in den Bereichen, da war man schon fast zu spät. Das ist dann scharf gegangen letztes Jahr. Man hat aber schon gemerkt, okay, die Technik hat das auch schon wieder ein bisschen überholt, was wir vor 2-3 Jahren besprochen haben. Wir müssen Wege dafür finden, wir müssen Wege finden, Technologien nicht zu verteufeln, die Nachhaltigkeit, die Werte in Europa aufrechtzuerhalten. Das ist ganz, ganz wichtig für all das, was auf der Welt sonst wo passiert. Das können wir auch nicht einfach so verkaufen nach dem Motto, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Nee. Es, glaube ich, kommt die Zeit in 5 bis 10 Jahren, wo es ganz erheblich darauf ankommen wird, dass diese Werte, die wir haben, nicht zwingend mit Füßen getreten worden sind. Und auf der anderen Seite müssen wir technische Realitäten akzeptieren. KI ist da, wir haben ja vorhin mal kurz drüber gesprochen. Es ist auch zentral, große Tech-Companies aus den USA, mit dem aus China noch mit dabei, wie das in Deutschland laufen wird und ob es da Player geben wird, das werden wir abwarten. Wir müssen Geschwindigkeit machen. Wir müssen aber auch ehrlichen Auges uns mal anschauen, ob immer alles Bürokratie ist. Das hat mich so in den letzten Monaten sehr gestört.
Was meint das?
Na, das Argument war ja schon im Bundeswahlkampf, also wir machen jetzt alles anders, Staatsmodernisierung, Datenschutz schaffen wir ab, wir schaffen das ab, wir führen das nicht mehr aus, weil alles hemmt, wir kommen nicht voran.
Verstehe.
Etc. Ich will jetzt nicht nur den Datenschutz, aber der hat es natürlich häufig getroffen. Es gibt auch andere Themen dabei.
Das heißt, das Totschlagargument, wir müssen nur die entbürokratisieren.
Und dann läuft's.
Aber die Bürokratie, wenn die, ist nur die Frage, wie sie funktioniert. Bürokratie genau. ist ja was Hilfreiches. Genau.
Und oder? Sie hatten es ja gerade angesprochen und auch in diesem Aspekt ist halt auch mein Amt so ein bisschen diskutiert worden. Ja. Zentralisierung, Datenschutz für Unternehmen. Ich bin auch Überzeugung, dass wenn sich Unternehmen aus Erfurt oder aus anderen Ecken Thürings bei mir melden, es gibt einen schnellen Termin, ist viel, viel schneller, viel, viel effektiver als eine zentrale Beratung irgendwo hinter Bonn oder sowas. Irgendwie, das wird nicht umsetzbar sein. Auch da bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass wir die Kuh vom Eis geholt haben. Aber Sie sehen, wir haben jetzt seit einem Jahr viel, viel Diskussion. Und das, was mir ganz wichtig ist, ich bin für jedes Ergebnis immer da, ist kein Problem. Aber der Diskurs, und da kommen wir zum Ausgangspunkt, Transparenz, es ist so ein bisschen Buzzwording-Kultur, ja, Bürokratie, Datenschutz. Wenn ich nachfrage, was meinen Sie denn jetzt genau? Gibt es keine Antwort, selten eine Antwort dann irgendwie. Also man macht alles dafür verantwortlich. Und ich bin noch so ein bisschen hanseatischer Kaufmannstyp. Ich sage, nee, wenn ich mein Business groß machen will, muss ich auch vielleicht mal kaufmännisch denken. Wo stehe ich, in welcher Zeit, ist das attraktiv? Und kann nicht immer nur sagen, der Datenschutz, das funktioniert irgendwann nicht. Und da ist so eine Narrativ-Buzzwording-Kultur geworden, an der versuche ich mit meinen Kollegen natürlich rumzuschrauben, bestmöglich transparent. Und dazu helfen eben auch Dokumente, die man dann auch gegebenenfalls, auf die man dann abstellen kann. Dann, ne? Also.
Wie schaffen Sie es, nicht verbissen zu werden? Es könnte ja in Zeiten, wo genau einem das entgegenschlägt, da Datenschutz, da Veränderung, es kommt der wieder um die Ecke und sagt, Datenschutz. Oder er kommt, wenn er als Informationsfreiheitler kommt, dann sagt er, müssen wir alles transparent machen, stört auch nicht die Arbeit und so weiter. Also Sie werden möglicherweise als Verhinderer wahrgenommen, ja. als Nöler, ja. als Querulant, als einer, der sich irgendwie einmischt. Und Sie behalten trotzdem die gute Laune und den Kampfgeist und werden nicht verbissen. Wie, was machen? Also
das erste ist erstmal, dass ich natürlich, dass man braucht ein privates Umfeld, in dem man da auch aufgefangen wird. Dafür bedanke ich mich auch nochmal, dass es jeden Tag merke ich, wie wichtig das ist, weil auch meine Tage lang sind und auch ins Wochenende natürlich gehen. Das ist das eine. Das zweite ist die Unterhaltung auch mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Digitalministerium, mit der Staatssekretärin Starke. Das sind Unterhaltungen, wo ich das Gefühl habe, okay, man hört mir auch erstmal zu, man kommt zusammen in eine Richtung und das ist schon mal für die Sache recht, recht gut. Und das motiviert mich, auch wenn ich weiß, dass die Diskussionen ein bisschen länger dauern oder eben nicht jeder Punkt dann auch durchgeht. Aber das motiviert mich. In der Sache ist Datenschutz oder das Datenschutzrecht, die Informationsfreiheit etwas, wo ich mich wirklich auch fachlich pudelwohl fühle, wo ich mir viel auch nebenbei in den Bereichen auch mitnehme, aber wo man auch eben die gesamtgesellschaftlichen Themen so ein bisschen mit beackert, so wie ich das in meinem Hafenbecken machen kann. An der Stelle und das motiviert mich. Es kommt was zurück.
Hafenbecken
heißt ja für mich also klassisches Rousseau, was der Landtag für sich entscheidet. Ja. Entscheidet der Landtag, Gesetze werden dort gemacht. Was ich für mich als Papiere oder Stellungnahmen in meinem Hafenbecken, wo ich mich zu äußere, das meine ich mit meinem Hafenbecken. Aber ich habe das Gefühl, gerade auch in Thüringen, dass wir hier mit der Landesregierung eigentlich einen guten Dialog haben über Themen. Mhm. Die haben wir mal adressiert, dass es natürlich ein Interesse gibt, Digitalisierung in Thüringen ganz nach vorne zu bringen. So läuft das jetzt auch an. Und Sie hatten, glaube ich, unserem letzten Termin, glaube ich, auch so das Zitat auf Ihrer Webseite, digitale Leitplanken in diesem oder Grundrechtsschutz im Bereich des digitalen Lebens. Und so sehe ich das ja dann auch. Ich will keinen überreden, ich will keinen paternalistisch betrachten und irgendwie abholen. Jeder das macht da, was er macht. Und die Grenzen heute sind so schwimmend, dass es mir darum geht, eher aufzuklären und dieses als Warnzeichen mitzugeben, wenn man sich für Social Media hoch runter immer noch entscheidet, dann ist das so. Ja. Dann habe ich da nichts zu sagen.
Und dann kann man zum Schluss eigentlich wieder bei dem Freiheitsgedanken bleiben. Die Freiheit ist nur gewährleistet, wenn es Gesetze gibt, Regelungen gibt, wenn es Strukturen gibt, die diese Freiheit auch gewährleisten für alle. Das heißt, Freiheit ist immer mit Einschränkungen verbunden, denn ich muss andere einschränken, damit alle in Freiheit leben können.
Ja. Also ich war, glaube ich, früher noch mal ein bisschen anders. Also ich dachte so vom Naturrecht ausgehend, muss es anders sein? Nee, aber ich bin bei Ihnen. Also ich glaube, das ist dann der Begriff praktische Konkordanz, was wir eingangs hatten. Also wo beginnt deine Freiheit? Wo endet deine Freiheit? Mhm. Weil du in meiner Schnittmenge bist sozusagen. Und das müssen wir vielleicht auch nach der Pandemie noch mal lernen. Nicht wieder lernen, das wäre das falsche Wort dazu. In der Gesellschaft war das eigentlich breit aufgestellt. Wir müssen uns noch mal bewusster machen, dass eben dein Recht, mein Recht, in Schnittmenge in der Mitte, Leute, darüber sprechen wir und darüber müssen wir sprechen. Und was du abends zu Hause machst, ist mir eigentlich ziemlich egal, weil solange du kein gefährdest oder irgendwie irgendwas anderes mit veranstaltest. Und es ist ja dann auch immer die Situation entstanden, dass wir den Bürgern und den Unternehmen mehr vertrauen sollen. Tue ich. Ich unterstelle nicht jedem per se, auch nicht als Behördenleiter, dass jeder alles falsch macht. Das kommt in meinem Denken gar nicht vor. Wir machen Fehler. Mhm. Und ich glaube, herausgelesen zu haben, dass man vielleicht auch über eine Fehlerkultur nochmal sprechen müsste. Wie geht man mit Fehlern um, auch in einer Verwaltung? Wie geht man mit Fehlern in einem IT-Projekt beispielsweise? Das sind spannende Fragen. Da werden wir noch eine nächste Stunde machen müssen, sozusagen. Aber das ist gerade ein bisschen ein Fluss. Sie haben es vorhin gesagt mit der Verbitterung. Ich spüre da keine an der Stelle. Mich motiviert das und irgendwann auch nochmal Weihnachtsferien, da habe ich mal eine Woche Ruhe und dann geht es dann wieder weiter.
Eine Woche nur. Ja, offensichtlich haben sie auch gute Leute. Also sie scheinen ja ein gutes Team zu haben. Ja. Die ist in, also man könnte auch sagen, jetzt bin ich in Erfurt gekommen, nach Thüringen. Was sind denn das für Pappnasen, mit denen kannst du gar nicht arbeiten? Scheint nicht so zu sein.
Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meiner Behörde sind absolut, also nicht nur fleißig, das erinnert mich ja an Kopfnoten von früher, motiviert, die gucken über den Tellerrand hinaus. Es sind Fachexperten, Champions für ihre Bereiche, haben aber auch das notwendige Maß der Verhältnismäßigkeit, beraten mich sehr, sehr gut in die andere Richtung. Also es ist eine tolle Zusammenarbeit, eine tolle Mannschaft, insbesondere eben auch, weil wir ja technische Sachverhalte zu klären müssen. Und da habe ich ein eigenes Referat mit Informatikern und anderen Fachbereichen. Das ist die Grundlage, sonst spricht man irgendwo im inhaltsleeren Raum auch. Ne?
Schön, wir haben jetzt wieder eine Stunde gequatscht und ich habe den Eindruck, dass wir doch wieder nicht alles geschafft haben, weil das ist so weit das Feld ist. Ja. Und dann kommt man von einem, das ist ja eigentlich schön, um zu plaudern. Sie sagen, wir brauchen in diesen Zeiten nicht weniger, sondern gerade mehr Transparenz. So könnte man diese Runde zusammenfassen. Und wer sagt, ey, das interessiert mich jetzt, was die anderen, die ja den ähnlichen Job haben wie der Melzer, die will ich mal sehen. Ich will mal den Vortrag von dem Rossi hören, ne? der sozusagen dieses Informationszugangsrecht nochmal erläutert. Kann man das tun, sich noch anmelden? Es geht in zwei Tagen geht's schon los.
Ja, ich glaube, also bei der Anmeldung direkt vor Ort müssen wir mal gucken, falls was nachher einkommt. Da gab es, glaube ich, eine Frist. Aber online im Stream, können Sie auf der Webseite nachvollziehen, denn das TLFDI, das ist das, was man vielleicht ja nebenbei, wenn man noch andere Sachen macht. Und gerade bei den Vorträgen, Rossi, ist das etwas, was man
schön im Stream
sich reinziehen kann. Bin davon überzeugt, dass wir da auch technisch keine Probleme haben werden. Das ist ja auch immer so eine Sache bei Technik, Stream, dass da mal was passieren kann oder der Bagger das Erdkabel rausreißt.
Ist übrigens in einer Sendung mal passiert, da hat ein Bagger in der Baustelle was gecuttet und da war nur das Mikrofon vom Gast noch an.
Ach so.
Ja, und das ich weiß nicht, wie das passiert, da waren unterschiedliche Stromkreise und dann musste der Gast dann alleine, das könnten
alleine.
Sie dann, musste alleine weitermachen und dann wurde eine Musik gespielt und so. Das könnten Sie natürlich auch, weil Sie mich nicht unbedingt brauchen, ist dennoch schön mit Ihnen. Ich freue mich, dass Tino Melzer da war, Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Informationsfreiheit ist wichtig, ein hohes Gut. Das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht. Herzlichen Dank, Herr Melzer. Alles Gute für die Konferenz im Augustinerkloster.
Vielen Dank.
Und wenn Sie mal wieder hier in der Gegend sind, kommen Sie doch sehr gern vorbei.
Genau, vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Tschö.
Ask me again.